Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2, die Verse 27 bis 35. Und er, Simeon, kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Der alte Simeon hatte vom Heiligen Geist ein Wort empfangen. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und so wartete er gespannt auf den Augenblick, da sich dieses Wort erfüllen würde. Und nun war es soweit, der Heilige Geist drängte ihn dazu, in den Tempel zu gehen. Und er kam auf Anregen des Geistes, so heißt es hier, in den Tempel. Und das war nun genau die Zeit, als Maria und Josef mit Jesus nach Jerusalem kamen, um ihren Sohn nach dem Gesetz als Erstgeborenen Gott zu weihen. Kein Zufall beherrscht die Situation, sondern Gott macht Programm. Wir sehen in all den Berichten, die sehr nüchtern sind und ohne irgendeinen Beigeschmack von Legende, wir sehen in all den Berichten, die wir gerne in der Advents- und Weihnachtszeit betrachten, das geheimnisvolle Walten Gottes. Hier kommt also Gott hinein in diese Welt, die unsichtbare Welt Gottes drängt und dringt hinein in unsere Welt, in unsere sichtbare Welt. Gott führt Regie und lenkt die Herzen und Gedanken der Menschen nach seinem Willen. Es ist sicherlich nicht von ungefähr, dass Simeon die Begegnung mit dem Messias hatte, als dieser einer vom Gesetz gebotenen Handlung unterzogen wurde. Wir lesen in den Versen 22 bis 24: Und als die Tage ihrer Reinigung, es geht um Maria, nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Bei der Darstellung des Erstgeborenen, in Erinnerung an das Verschonen der Erstgeborenen in Ägypten, der Kinder Israel, musste ein Opfer dargebracht werden. Die Reichen mussten als Sündopfer eine Taube und als Brandopfer ein Schaf, ein Lamm, darbringen, während die Armen auch als Brandopfer eine Taube darbringen durften. Und das Zitat, das Matthäus hier bringt, beschränkt sich auf ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das heißt, Maria und Josef waren arme Leute. Die Handlung, die hier geschildert wird, macht deutlich, dass Jesus als ewiger Gottessohn unter das Gesetz getan wurde. Genau das ist es, was wir auch im Galaterbrief lesen, im 4. Kapitel. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, das ist einer, der unter der Herrschaft des Gesetzes steht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Als aber die Zeit erfüllt war, so heißt es hier, das heißt alle Zeitabschnitte in der Vergangenheit drängen hin auf diesen einen Zeitpunkt, auf diesen einen Termin Gottes, da Gott seinen Sohn sandte, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, das heißt also unter die Herrschaft des Gesetzes getan, unter die Forderungen des Gesetzes gestellt, das ist damit gemeint. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Es war Gottes Wille, Gottes Entscheidung von Ewigkeit her, dass der Herr Jesus Christus an unserer Stelle das Gesetz und damit den Willen Gottes vollkommen erfüllen sollte. Und zwar aktiv und passiv. Zunächst einmal aktiv. Das bedeutet, dass der Herr Jesus in jeder Hinsicht das Gesetz Gottes gehalten hat, die Gebote Gottes gehalten hat. Rein äußerlich und auch im Blick auf die Motivation seines Herzens. Das heißt, der Herr Jesus hat niemals eine Handlung vollzogen, die nicht dem Willen Gottes entsprach, die gegen den ausdrücklichen Willen Gottes geoffenbart im Gesetz war. Niemals, in keinem Augenblick seines Lebens, tat er etwas, was Gott missfiel, was im Gegensatz stand zum Gesetz Gottes. Und was vielleicht noch bedeutender ist, wenn wir einmal daran denken, dass Elisabeth und Zacharias ja auch rein äußerlich in den Satzungen Gottes lebten, was vielleicht noch bedeutender ist, ist die Tatsache, dass der Herr Jesus in seinem Innersten, in seinen Beweggründen vollkommen rein war vor Gott. Das heißt, was er tat, tat er aus Liebe zu Gott. Was er tat, tat er aus Liebe zu den Menschen, nach dem Willen Gottes. Nie suchte er sich selber. Was er begehrte, begehrte er nie für sich, sondern er begehrte es ausschließlich für Gott. Was er auch tat oder aber auch unterließ, er tat es und er unterließ es um Gottes Willen. So sagt der Herr Jesus einmal, ich lebe um des Vaters Willen. Er lebte ausschließlich um des Vaters Willen, das heißt für seinen Vater im Himmel. Das waren die tiefen Motive seines Herzens. Er war vollkommen frei von jeder Art von Selbstsucht. Das ist die Person unseres Herrn Jesus Christus. Insofern erfüllte er in vollkommener Weise das Gesetz Gottes. Er legte es recht aus, wir lernen das in der Bergpredigt, und er tat das, was Gott gebot. Die Erfüllung des Gesetzes geschah also durch ihn in einer aktiven Art und Weise. Aber nicht nur aktiv, sondern auch passiv erfüllte er das Gesetz Gottes, indem er das Verdammungsurteil des Gesetzes, den Fluch des Gesetzes, an unserer Stelle auf sich nahm. Wir denken an sein Leiden und Sterben am Kreuz. Davon spricht ebenfalls der Apostel Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3. Da heißt es in Vers 13, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, also an unserer Stelle. Er trug den Fluch, den wir verdient haben. Er nahm diesen Fluch, das Verdammungsurteil des Gesetzes, den Zorn Gottes, an unserer Stelle auf sich. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängte. Das heißt also, als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da starb er unter dem Fluch des Gesetzes, unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes, an unserer Stelle. Er erfüllte also an unserer Stelle das Gesetz auch passiv. Aktiv, indem er es hielt in seinem Erdenleben, bis zum Gehorsam am Kreuz, und passiv, indem er am Kreuz den Fluch des Gesetzes auf sich nahm. Genau das ist gemeint hier im Galaterbrief. Und nun besteht Evangelium darin, dass uns das alles zugerechnet wird. Jeder, der an diesen Jesus Christus als seinen Stellvertreter glaubt, ist frei von der Herrschaft des Gesetzes, steht also nicht mehr unter den Forderungen des Gesetzes auf sich selbst gestellt, steht auch nicht mehr unter dem Verdammungsurteil des Gesetzes. Er ist vollkommen frei vom Gesetz. Er steht jetzt unter der Gnade des Herrn Jesus Christus. Das ist herrliches Evangelium, frei vom Verdammungsurteil des Gesetzes. So sagt Paulus es in Römer Kapitel 8, Vers 1, dass wir frei sind vom Verdammungsurteil des Gesetzes. Wir stehen unter der Gnade. Die vollkommene Gesetzeserfüllung Jesu wird uns zugerechnet. Und nun stehen wir unter dem Segen Gottes. Wir lesen das ebenfalls hier. In Kapitel 3 des Galaterbriefes, in Vers 14, damit der Segen Abrahams unter die Heiden käme, in Christus Jesus, und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Gott wurde von Abraham gesegnet, und er sollte ein Segen sein. Er wurde gesegnet, und dadurch konnte er ein Segen sein. Und wir sind gesegnet von Gott in Christus Jesus, weil wir frei sind vom Gesetz. Stehen wir nun unter dem Segen Gottes, und das bedeutet, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, der uns fruchtbar macht für Gott. Wir denken an Galater Kapitel 5, an die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist der Segen Gottes, das neue Leben in Christus Jesus durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist eine herrliche Botschaft, die hier schon angedeutet wird in diesem Geschehen, das uns in Lukas Kapitel 2 geschildert wird, als der Herr Jesus sich dieser Handlung unterstellte von Seiten seiner Eltern. Er wurde dargebracht, er wurde dargestellt, er wurde Gott geweiht als Erstgeborener. Wir fragen uns, für wen ist das eigentlich eine herrliche Botschaft? Wir sagen, es ist eine herrliche Botschaft, es ist eine frohe Botschaft. Es ist eine wunderbare Botschaft, frei vom Gesetz. Für wen ist das eigentlich eine herrliche Botschaft? Nun, das ist doch im Grunde genommen nur für denjenigen eine frohe Botschaft, der in seinem Leben einmal gelitten hat unter dem Anspruch des göttlichen Gesetzes. Was uns fehlt in unserer Zeit, ist, dass die Menschen zunächst einmal konfrontiert werden mit dem Willen Gottes, geoffenbart im Gesetz. Dass die Menschen vor das Angesicht Gottes, vor die Forderungen Gottes gestellt werden, geoffenbart im Gesetz. Dass den Menschen gesagt wird, das ist der Wille Gottes für dein Leben. In vollkommener Weise auf Gott ausgerichtet zu sein, ihn zu lieben über alles und den Nächsten wie sich selbst. Das ist Gottes Wille für dich. Das müssen die Menschen zunächst einmal hören. Und weil sie es nicht mehr hören, weil es ihnen nicht mehr gepredigt wird. Darum versteht man in unserer Zeit unter Evangelium, dass Gott den Menschen hilft in seinen irdischen, zeitlichen Problemen. Natürlich tut er das auch. Aber das ist nicht Evangelium. Evangelium ist, dass Gott den Menschen in Christus Jesus, durch das, was Jesus getan hat, durch seine Gesetzeserfüllung, dass Gott den Menschen frei macht vom Anspruch des Gesetzes und ihn unter die Gnade stellt und ihn beschenkt aus Gnaden, ohne sein Verdienst und Würdigkeit. Also das weiß nur jemand zu schätzen, der einmal erkannt hat, was das bedeutet, unter dem Fluch des Gesetzes zu stehen. Ihr müsst euch das vergegenwärtigen, dass die Menschen um uns herum unter dem Fluch des Gesetzes Gottes stehen, unter dem Zorn Gottes. Und auch wir, sofern wir jetzt an Jesus Christus glauben, sind einmal unter diesem Zorn gewesen. Und das sollte uns froh und dankbar machen. Luther hat das in besonders starker Weise erlebt, was es heißt, unter dem Anspruch, unter den Forderungen des Gesetzes zu stehen. Und er kann auch sagen, wie herrlich das ist, dass wir ein Evangelium haben. Er kann schreiben, wenn das Gesetz zu deinem angsthaften Gewissen sagt, dies und das ist dir geboten, das hast du nicht getan, darum musst du herhalten. In solchem Kampf und Todesangst ist hohe Zeit und Not, dass sich der Glaube ermanne und mit ganzer Macht hervorbreche und dem Gesetz unter die Augen trete und ihm getrost zuspreche, ei liebes Gesetz, bist du allein Gottes Wort? Ist das Evangelium nicht auch Gottes Wort? Hat denn die Verheißung ein Ende? Hat Gottes Barmherzigkeit aufgehört? Darum, wenn mich das Gesetz beschuldigt, ich sei ein Sünder und in Gottes Schuldregister geschrieben, so muss ich bekennen, es sei wahr. Aber die Folgerede, darum bist du verdammt, muss ich nicht einräumen, sondern mich mit starkem Glauben wehren und sagen, nach dem Gesetz bin ich wohl ein armer, verdammter Sünder, aber ich appelliere vom Gesetz zum Evangelium. Denn Gott hat über das Gesetz noch ein Wort gegeben, dieses heißt Evangelium, welches mit seiner Gnade Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit und Leben schenkt. Seht, weil Luther das in besonderer Weise erlebt hat, was es bedeutet, unter der Herrschaft des Gesetzes zu stehen und Gott nicht genügen zu können in seinen Forderungen und deshalb dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein, deshalb war er auch so froh über das Evangelium, das uns frei macht vom Gesetz und vom Verdammungsurteil des Gesetzes. Wir predigen manchmal das Evangelium denen, die es gar nicht zu schätzen wissen, die niemals darunter gelitten haben, dass sie dem Anspruch Gottes nicht genügen können. Dass denen das Evangelium nicht schmeckt, ist klar. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus schmeckt nur solchen, die einmal geseufzt haben unter der Last des Gesetzes Gottes, die wissen, was Gott eigentlich fordert und die sich dem gestellt haben, die nicht von vornherein gesagt haben, ja, aber Gott vergibt ja, die auch nicht von vornherein gesagt haben, naja, so genau kann man es nicht nehmen und das kann Gott ja eigentlich nicht so von mir erwarten, ich schaffe das nicht, ich bin ein elender Sünder, sondern die einmal grundsätzlich sich dem gestellt haben und erkannt haben, dass sie von Natur unter dem Verdammungsurteil Gottes stehen. Denen schmeckt diese Botschaft. Denen ist das wirklich eine herrliche Botschaft. Dieses wunderbare Heilsgeschehen wird hier bereits angedeutet. Und sicherlich hat Simeon das nicht in diesen Zusammenhängen so erkennen können, wenn er dann sagt im Folgenden: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Die Zusammenhänge, die ich gerade versucht habe, ein wenig aufzuzeigen, hat ein Simeon in dieser Weise nicht erkennen können. Das hätte er erkennen können, wenn er noch bis Pfingsten gelebt hätte. Da kam der Heilige Geist und nur der Heilige Geist kann uns diese Wahrheiten offenbaren, kein anderer. Wir sind blind dafür. Nur wenn etwas von oben geschieht, wenn der Heilige Geist uns die Schrift öffnet, dann haben wir ein Verständnis für diese Wahrheiten. So weit war Simeon sicherlich zu jener Zeit noch nicht. Aber was er wusste, war, ich habe den Heiland gesehen und jetzt kann ich im Frieden heimgehen. Was er wusste war, ich habe durch diesen Messias Vergebung meiner Sünden. Denn er stand ganz gewiss einem Zacharias in seinem Lobgesang nicht nach. Und davon haben wir gehört, dass Zacharias nicht nur spricht in seinem Lobgesang von der Befreiung von den Feinden Israels, sondern von der Vergebung der Sünden. Das wusste ein Zacharias. Wenn der Messias kommt, bedeutet das für sein Volk Vergebung der Sünden. Ich lese noch einmal Lukas Kapitel 1. Und du Kindlein, gemeint ist Johannes der Täufer, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilgebes seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Das ist es. Und davon wusste ganz sicher auch ein Simeon. Und deshalb kann er sagen, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Ich habe den Messias gesehen, den Trost Israels. Er wusste ganz gewiss, worin in erster Linie dieses Heil bestehen würde. Das war also der Trost, auf den Simeon wartete. Der Messias und in ihm, in dem Messias, in seiner Person, Vergebung der Sünden. Bereits Jesaja hat diesen Trost geprophezeit. Wir lesen dazu ein Wort aus Jesaja Kapitel 40. Ein herrliches Wort, prophetisches Wort auf die Zeit. Zunächst einmal, in der Gott sein Volk Israel wieder heimsuchen würde nach der babylonischen Gefangenschaft. Gott prophezeit Leid über sein Volk, er prophezeit Gericht über sein Volk, aber dann gleichzeitig auch den Trost für sein Volk, nämlich die Vergebung seiner Schuld, die Vergebung seiner Sünde. Jesaja Kapitel 40, Vers 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Eine andere Übersetzung sagt, redet zum Herzen Jerusalems. Das ist ja das Problem. Das Problem steckt im Herzen drin. Da müssen wir getröstet werden. Redet zum Herzen Jerusalems und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende habe, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Hier geht es also um Vergebung der Schuld. Das ist der Trost, der hier dem Volk Israel zugesprochen wird. Kennst du diesen Trost der Vergebung deiner Schuld? Das ist das Entscheidende. Und aller andere Trost, mit dem Gott uns tröstet, in leidvollen Situationen, in Situationen, in denen wir traurig sind, hat etwas zu tun, jede Art von Trost hat etwas zu tun mit diesem eigentlichen Trost des Evangeliums, mit der Vergebung der Sünden, Vergebung der Schuld. Schuld bedeutet verkehrtes Denken, Verkehrtheit des Herzens. Das sind wir ja alle von Natur aus. Wir denken verkehrt über Gott und denken verkehrt über uns selbst. Meinen wir nicht alle von Natur aus, dass wir Gott mit unseren frommen Leistungen beeindrucken könnten und ihn dadurch in die Pflicht nehmen könnten? Gott, du musst mich doch segnen, du musst mir doch Gutes tun. Ich gehe doch zum Gottesdienst, ich gehe doch in die Bibelstunde, ich bete doch, ich lese doch meine Bibel, ich spende doch. Herr, du bist doch verpflichtet, mir Gutes zu tun. Ist es nicht so, dass wir so verkehrt denken über uns selbst und über Gott? Man verkennt die Heiligkeit Gottes und die todeswürdige Bosheit des menschlichen Herzens. Das ist das Problem. Nicht wahr? Menschen, die sich an dieser Stelle irren, irren sich im Blick auf ihr ewiges Heil, ihr Lieben. Da geht es nicht um zeitliche Dinge. Da geht es um das ewige Heil. Wer verkehrt denkt und in diesem verkehrten Denken bleibt, von Natur aus denken wir alle verkehrt, und in diesem verkehrten Denken bleibt Gott gegenüber, verscherzt sein ewiges Heil. Das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Aber gerade dafür, für diese Schuld, für diese Verkehrtheit des menschlichen Herzens gibt es Vergebung. In Jesus Christus ist der Trost Israels erschienen. Und auch hier an dieser Stelle müssen wir wieder sagen, wem schmeckt diese Botschaft? Ihr Lieben, wenn du niemals unter deiner Sünde gelitten hast, und zwar nicht wegen der Folgen der Sünde für dich, sondern weil du Gott betrübt hast, weil du sein Gebot übertreten hast, weil du ihn damit beleidigt hast. Wenn das niemals der Fall gewesen ist, wie kann denn das Evangelium dir etwas sagen? Es muss dir doch langweilig sein, oder nicht? Wir sollten das nicht aus den Augen verlieren, dass das Entscheidende ist und dass wir unbedingt, gerade auch in unserer Zeit, in der Gemeinde, ich spreche jetzt gar nicht von den Menschen, die da draußen sind, und keine Ahnung haben vom Wort Gottes, sondern ich spreche von der Gemeinde. Es ist unbedingt nötig, es ist absolut erforderlich, dass der Heilige Geist uns ganz neu in das Licht Gottes hineinstellt und wir Sündenerkenntnis bekommen. Dass wir wieder anfangen zu leiden unter unserer Sünde, dass wir Gott nicht gefallen, dass wir ihn betrübt haben, dass wir ihm Schande bereitet haben in unserem Leben. mit all unserem gottlosen Wesen und Tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir lesen in Jesaja Kapitel 38, Vers 37 ein Wort aus dem Munde Hiskias, des Königs Hiskias, der von Gott ja hart rangenommen wurde. Und dann sagt er, siehe, um Trost war mir sehr bange. Nicht nur wegen seiner Krankheit, sondern wegen seiner Sünde. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Jetzt kommt Evangelium. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. All die Folgen meines verkehrten Denkens, das sind Sünden, Tatsünden, Unterlassungssünden, wirfst du hinter dich zurück. Das hat Gott getan am Kreuz auf Golgatha. Das ist Evangelium. Ihm war bange um diesen Trost. Ist er schon einmal bange gewesen wegen deiner Sünde? Schon mal bange gewesen um diesen Trost? Schon mal bange gewesen, du könntest verloren gehen wegen deiner Sünde? Solch einem Menschen schmeckt natürlich die Botschaft von der Vergebung. Den anderen schmeckt sie nicht. Schmeckt sie nicht. Ich wundere mich darüber, dass es Menschen gibt, die Jahr aus, Jahr ein, Jahr aus unter Gottes Wort gehen können, ohne jemals unruhig zu sein über ihre Sünde vor Gott. Und trotzdem kommen sie. Ich frage mich, warum kommen sie denn eigentlich? Gott hat solchen Menschen nichts zu sagen. Er hat ihnen keinen Trost zu geben. Keinen Trost. Trost empfangen wir als verlorene Sünder vom Kreuz her. Und dann tröstet dich auch Gott in mancherlei Art und Weise in deinem Leben, in welchen Bezügen auch immer. Aber sonst hat Gott dir nichts zu sagen. Er hat dir das Gericht anzudrohen, aber keinen Trost. Und wie werden die Menschen auch an den Gräbern getröstet, obwohl sie niemals erkannt haben, dass sie verlorene Sünder sind? Nicht umsonst hat jemand gesagt, es wird nirgendwo so viel gelogen wie auf den Friedhöfen. Und das ist wahr. Ich wollte, dass wir alle dieses Sehnen nicht verlieren, dieses Sehnen danach, dass der Herr uns noch einmal ein machtvolles Wirken des Heiligen Geistes schenkt. Und wir erkennen, wie es um uns bestellt ist vor Gott. Ich las in einem Heftchen über Doris Blumhardt, die Frau von Johann Christoph Blumhardt. Es war, als die wunderbare Erweckung in Möttlingen stattfand, als der Geist Gottes mächtig ausgegossen wurde über die Gemeinde dort und die Menschen plötzlich erkannten, wir sind verlorene Sünder. Da schreibt sie in einem Brief an ihre Eltern, denket euch, teuerste Eltern, meinen lieben Christoph, ausgerüstet mit ungewöhnlicher Kraft des Geistes, in diesem seligen Geschäft fast ununterbrochen den ganzen Tag. Oft kommen 3, 4, 5 hintereinander, gebeugt, zerknirscht, manchmal in Tränen zerfließend. Da sitzen sie oft stundenlang bei mir im Wohnzimmer, bis eins nach dem anderen Zutritt zu seinem Seelsorger bekommt. Gestern wurde es gar nie leer bis nachts 11 Uhr. Ja, das Netz des Satans ist zerrissen und wir sind los. Warum kamen die Menschen? Warum waren sie gebeugt, zerknirscht und manchmal in Tränen zerfließend? Warum denn? Wegen ihrer Sünde, ihr Lieben. Wegen ihrer Sünde. Und ich denke, das brauchen wir. Dass wir ganz neu vor Gott gedemütigt werden, wegen unseres sündigen, gottlosen Wesens, dann freuen wir uns auch wieder über den Trost Israels. Und dann können wir gewiss sein, dass wir einmal in Frieden heimgehen können, wie Simeon. Das kann man nur, wenn man den Heiland gesehen hat, in diesem Sinne. Der sein Blut am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld und Sünde vergossen hat. Der Herr mag es uns schenken. Ganz neu, das würde Erweckung bedeuten in unserer Gemeinde. Eine Glaubensschwester unter uns erzählte etwas von ihrem Schwiegervater. Er wurde 94 Jahre alt. Er war gläubig, er war ein wirklich gläubiger Mann. Aber kurz vor seinem Sterben rief er aus, meine Sünden, meine Sünden. Da litt er noch einmal unter seinen Sünden. Und dann tat diese Schwester genau das Richtige. Sie wies ihn hin auf ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das konnte dieser Mann fassen, ganz neu im Glauben fassen. Und dann sagte er fröhlich, jetzt sterbe ich, jetzt kann ich sterben. Das ist es doch. Jetzt konnte ein Simeon heimgehen. Meine Augen haben den Heiland gesehen, den Gekreuzigten, würden wir heute sagen. Darauf darf unser Blick gerichtet sein. Da haben wir Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden und Befreiung von der Herrschaft des Gesetzes. Selbst liberale Theologen müssen zugeben, auch in unserer Zeit noch zugeben, dass ein Hauptthema der Heiligen Schrift die Vergebung ist. Aber was sie nicht wahrhaben wollen, ist, dass es keine Vergebung gibt ohne das Blut, das der Herr Jesus am Kreuz für unsere Sünden vergossen hat. Gott vergibt nicht einfach so, sondern Gott vergibt aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Gott liebt uns von Ewigkeit her. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Je und je, das heißt von Ewigkeit her, habe ich dich geliebt. Aber Vergebung kann Gott nur schenken aufgrund dessen, dass der Herr Jesus das Heilswerk am Kreuz vollbracht hat, dass er sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Und als letztes hier, Simeon sieht voraus, dass dieser Trost Israels durchaus nicht bei allen Gläubigen Annahme, bei allen gläubiger Annahme finden würde. Er sagt hier, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und genau das geschah. Dem Herrn Jesus Christus wurde widersprochen, dem Evangelium, das verkündigt wurde von den Aposteln, wurde widersprochen. Und die Juden sagten dann später, als Paulus in Rom war im Gefängnis und er sie versammelt hatte um sich, sie sagten zu ihm, wir wissen nicht, ob du irgendwas getan hast, das ist uns nicht bekannt, aber das eine wissen wir, dass dieser Sekte an allen Enden in dieser Welt widersprochen wird. Das ist das Evangelium, Gesetz zum Fall und zum Auferstehen für viele. Es gibt Menschen, die werden daran zu Schanden für alle Ewigkeit an diesem Evangelium. Und es gibt Menschen, die werden dadurch selig, gesegnet und glücklich durch die Vergebung ihrer Sünden. Nun möchte man ja sagen, wenn es hier heißt, dass die Gedanken in vieler Herzen offenbar werden, ja, bei denen, die den Herrn Jesus gläubig annehmen, da wird eben ihr gutes Herz offenbar. Und bei denen, die ihn ablehnen, wird eben ihr böses Herz offenbar, oder nicht? Ist es so? Nein, es ist nicht so. Es wird der Widerspruch in jedem Herzen offenbar. Und bei den einen wird dieser Widerspruch überwunden durch Gottes Gnade. Und die anderen verharren in diesem Widerspruch. Das ist es, was sie zu Fall bringt. Die Gnade Gottes ist es, die den Widerspruch überwindet, dadurch werden wir selig. Und die Bosheit des menschlichen Herzens ist es, die darin verharrt in diesem Widerspruch. Und so wird der Mensch zu Fall kommen und wird einmal in der ewigen Verdammnis die Ewigkeit verbringen müssen. So scheidet das Kreuz von Golgatha die Menschheit. Und so ist es bis in unsere Tage hinein. Nicht nur damals, sondern auch heute. Nur dadurch, dass wir immer wieder zu Schanden werden und müde werden an uns selbst, an unseren Sünden, ist uns das Heil, das wir in Christus haben, auch immer wieder kostbar. Gott macht dich erst zu einem großen Sünder. Nur dann und so kann er dich zu einem großen Heiligen machen. Er macht dich erst zu einem Widerspenstigen. Und auf diesem Weg macht er dich zu einem willigen Menschen, der freudigen und dankbaren Herzens das Heil in Christus annimmt. Und darum geht es im Advents- und Weihnachtsgeschehen, es geht immer nur um ihn. Es geht immer nur um den Trost Israels, um ihn, in dem wir Vergebung und ein vollkommenes Heil haben. Es geht um unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der unsere vollkommene Gerechtigkeit vor Gott ist und den wir als den König aller Könige erwarten. Amen.